Wir Biobauern, der Podcast, in dem sich alles um die täglichen Herausforderungen und Chancen in der ökologischen Landwirtschaft dreht. Egal, ob es um Rinder, Schweine oder Geflügelhaltung, den Ackerbau oder Grünland geht. Wir liefern dir praxisnahe Tipps und Impulse, die dir helfen können, deinen Biobetrieb erfolgreicher und effizienter zu gestalten. Als Beratung für Naturland begleiten wir dich auf diesem Weg. Also, packen wir es an.
Hey, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht's um die Rauchschwalben. Sie sind mehr als nur ein sympathischer Sommergast, gerade für Biobetriebe. Was kannst du als Biobäuerin oder Biobauer tun, um ihnen das Leben leichter zu machen? Hierfür habe ich heute Rike Wüpping zu Gast. Sie arbeitet beim Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern. Schön, dass du da bist.
Hi Celine, danke für die Einladung.
Rike ist die Rauchschwalben-Expertin. Sie hat im Rahmen des Rauchschwalben-Projekts mit dem Naturland e.V. bei 100 Betrieben die Brut- und Nahrungsbedingungen für Rauchschwalben verbessert. Du als Expertin für die Rauchschwalben, kannst du uns sagen, warum sie als Glücksbringer bezeichnet werden?
Ja, ich glaube, das hat den Hintergrund, dass die auch, also es ist eng verbunden mit dem Frühlingsboten. Also zum einen leiten die für viele den Frühling ein, also immer noch. Also ich hatte auch Leute, die dann gesagt haben, wir schließen jedes Jahr Wetten ab, wann die erste Schwalbe kommt. Und es ist eine ganz alte, ja, Bauernregel, dass das Unglück bringt, wenn man Rauchschwalbennester abschlägt. Genau.
Ich würde sagen, das ist doch ein guter Einstieg, weil wir wollen ja die Rauchschwalben auf den Betrieben eher fördern. Darauf wollen wir jetzt auch eingehen. Die Rauchschwalbe an sich wird ja als Kulturfolger bezeichnet. Vielleicht kannst du das einfach mal ein bisschen erläutern, was man darunter versteht.
Genau, Kulturfolger sind typisch Tiere, die in der Nähe von Menschen vorkommen, also die sich von der Natur an die Kulturlandschaft, also an die vom Menschen geschaffene Natur, wenn man so will, gewöhnt haben und sich so spezialisiert haben, dass sie zum Beispiel an Gebäuden brüten oder ihre Nahrung explizit in der Nähe von Menschen suchen, wie es beispielsweise Störche machen. Und da zählen eben Rauchschwalben auch dazu. Die waren ganz, ganz früher Felsbrüter. Die letzte Felsbrut gab es in den 50ern und einmal noch mal in den 80ern, die nachgewiesen worden ist. Und seither gibt es eigentlich nur noch Rauchschwalben in Ställen, in Scheunen, aber auch mal in Fahrradschuppen. Das kommt tatsächlich auch vor. Genau, aber die haben sich so gut an den Menschen und an die, vor allen Dingen an die Landwirtschaft angepasst, dass sie da eben ihren Hauptstandort suchen in Deutschland.
Warum ist das denn so? Also was bevorzugen die denn an den Stellen? Also warum suchen die sich genau diese Plätze aus?
Das liegt vor allen Dingen an der Nahrungsverfügbarkeit. Also gerade bei schlechtem Wetter suchen die nicht nur an Gewässern oder an Hecken, sondern auch eben im Stall. Da kommen die Tiere, also da kommen mit den Tieren natürlich auch Fliegen vor und das ist so deren Hauptnahrung mit Mücken zusammen. Dann kommt noch die Wärme dazu, also gerade in den älteren Ställen, wo die Tiere noch sehr, sehr eng beieinander waren, ist natürlich auch dementsprechend warm. Da gibt es tatsächlich auch eine Studie zu, dass Rauchschwalben rund 2 Wochen früher brüten in sogenannten warmen Räumen, also Ställen und Scheunen, als in kälteren Räumen. Genau, und zudem benutzen sie auch noch Streu und Haare für ihre Nester. Also im Vergleich zu Mehlschwalben verwenden die nicht nur Lehm, sondern eben auch Haare und Stroh. Und das können die dann, also haben sie direkt vor Ort sozusagen.
Können sie da gut abholen quasi, genau. Da würden wir dann auch schon zu dem Nutzen kommen, weil jetzt wissen wir, okay, die Rauchschwalben gehen gerne, sind da gerne, finden da alles, was sie brauchen zum Nestbau und Futter. Aber welchen Nutzen haben die Rauchschwalben wirklich für uns als Ökobetrieb?
Ja, also ich würde sagen, neben Glücksbringer und Frühlingsbote kann man sie auch gut als Fliegenjäger ansehen. Also pro Brut sagt man, so 1 Kilogramm Insekten wird verfüttert an die Jungschwalben, was natürlich eine Menge ist. Also rund 13.000 bis 15.000 Insekten könnte man sagen. Also eine beachtliche Menge und davon auch eben viel im Stall, also viele von den Stallfliegen und auch Mücken, die die den Tieren wegfangen. Genau, und dadurch muss man keine Fliegenfallen aufstellen, sondern kann einfach die Rauchschwalben dazu nutzen, wenn man so will.
Du hast ja gerade schon ein bisschen erwähnt, was die Rauchschwalben so bevorzugen an Nestern quasi oder an Gegenden, vor allen Dingen dunkle, vor Zugluft geschützte Nischen so in dem Sinne zum Nisten. wenn man jetzt an die neueren Ställe denkt, die sind ja oft luftdurchflutet und hell. Wie kann ich in solchen Systemen den Rauchschwalben auch einen Eintritt ermöglichen? Welche baulichen Voraussetzungen sind da wichtig?
Ja, also da hilft es nicht, den Rauchschwalben nur den Zugang zu gewähren, wie das in den älteren Ställen eben schon ausreicht, sondern dass man denen auch gegebenenfalls nachhelfen muss und dunkle Ecken schaffen muss. Da gibt es zwei ganz wunderbare Nisthilfen. Einmal die Schwalbenboxen und Schwalbenwinkel. Beide folgen eigentlich demselben Prinzip. Also man hat eine Box, zum Beispiel 16 mal 16 Zentimeter. Die ist an zwei Seiten geöffnet, dass die Schwalben dann noch anfliegen können. Die wird so weit oben aufgehangen, dass die Schwalben da eben ihre Nester reinlegen. Also die sollen eben diese dunklen Ecken imitieren und vor Zugluft schützen. Genau, und dann gibt es auch noch die Schwalbenboxen. Es ist quasi wie eine Schublade, die man hochkant hinhängt. Und der Boden ist geöffnet, dass die Schwalben da anfliegen können. Und auch die soll eben vor Zugluft und vor Licht schützen, wenn man so will. Genau, dabei sollte man nur beachten, dass man die so weit oben wie möglich anbringt und mit etwas Abstand, wenn man denn dann mehrere anbringt. Genau.
Und wann sind dann wirklich Nisthilfen sinnvoll?
Also es kommt immer auf den Stall drauf an, würde ich sagen. Also ich habe einige Ställe gesehen, die haben noch den Altstall, der dann sehr niedrig und sehr dunkel sind. Da kommen die Rauchschwalben auch dann noch vor. Und die haben dann einen Offenstall sozusagen angebaut, wo dann die Tiere rausgehen können. Aber bei den ganz neuen, also wenn man einen ganz neuen Komplex hat, wo die Dächer ganz hoch sind und so weiter, da würde ich auf jeden Fall sagen, dass man da mal Nisthilfen anbringen sollte. Ist natürlich keine Garantie. Also die kann sein, dass die dann trotzdem nicht kommen und die Rauchschwalben sind sehr wählerisch. Also die brauchen auch mal ein paar Jährchen, bis sie das annehmen. Aber prinzipiell würde ich sagen, dass das da schon Sinn macht.
In welchen Monaten sollte man dann die Nisthilfe anbringen?
Also am besten außerhalb der Brutzeit, also im Herbst, ich würde sagen ab September bis März ungefähr, dass man dass die Rauchschwalben ankommen und da sind schon potenzielle Brutplätze da. Ja, um die zu unterstützen, kann man die auch mit künstlicher Nisthilfe noch versehen, also dass sie direkt schon eine Nester in der Nisthilfe haben, also nicht nur diese Box, die vor Zugluft schützt, sondern auch schon vorgefertigtes Nest, was sie dann anbauen können. Hilft denen, damit die viel schneller ihre Nester bauen. Und das dauert halt ein paar Wochen, so zwei Wochen sind die sonst länger beschäftigt damit.
Was natürlich jetzt auch noch wichtig zu wissen ist, wo genau würdest du die Nisthilfen anbringen?
Ganz weit oben. Also ich weiß, es ist ziemlich schwer in den Ställen. Die sind meistens richtig hoch und ohne so eine Hebebühne geht es auch meistens gar nicht. Was Gott sei Dank viele Landwirte haben oder vielleicht der Nachbar oder vielleicht geht es auch schon mit dem Traktor, das haben wir auch schon gemacht tatsächlich, dass eben so weit oben wie möglich, also wirklich bis unter die Decke, dass da bloß kein anderer Vogel sich draufsetzen kann, weil dann nehmen die nicht so gerne an. Also da sollte jetzt kein 10 Zentimeter, 20 Zentimeter Spalt sein, sondern das Holz sollte direkt unter der Decke sein. Genau, dass da halt sich nichts draufsetzen kann. Also das ist schon auch wichtig. Und ein gewisser Abstand. Also Rauchschwalben mögen ihre Nachbarn nicht so gerne, würde ich sagen. Ich weiß nicht, von Mehlschwalben kennt man das ja, die brüten so jedes Nest an Nest an der Hausfassade. Und Rauchschwalben sind eben keine Koloniebrüter in dem Sinne, sondern haben gerne mal ein bisschen Abstand von ihren Nachbarn und ja, verteidigen das Nest auch mal gerne. Deswegen vielleicht auch als gewisser Sichtschutz, die man die 2-3 Meter auseinander entfernt anbringt, die Nisthilfen. Ja.
Du hattest gerade schon das Thema mit anderen Vögeln, dass sich da andere niederlassen könnten, angesprochen. Gibt es da noch andere Möglichkeiten, das so ein bisschen zu verhindern, außer es natürlich möglichst weit hoch zu hängen, sodass wirklich theoretisch nur die Rauchschwalben durchkommen und das besiedeln können? Aber
ja, also was passieren kann, wenn man in diesen Schwalbenwinkeln eine künstliche Nisthilfe drin hat, von Anfang an, dass da die Spatzen reingehen. Die sind bei vielen nicht so gerne gesehen und die sind auch ziemlich rabiat. Also die schmeißen auch die Rauchschwalben richtig raus oder brechen die Nester richtig auf. Bei den Mehlschwalben zum Beispiel ist es oft der Fall. Und wenn genug Lehmmaterial da ist, würde ich keine Nisthilfe aufhängen, wo schon so eine Nistschale mit drin ist. Genau, aber ansonsten gehen da auch eigentlich nur die Rauchschwalben rein. Also ich kenne keinen Fall, wo da jetzt andere Vögel einfach sich reingenistet haben, außer eben die Spatzen. Und das kann man nicht immer verhindern, aber eben
dadurch so ein bisschen eindämmen vielleicht, ja. Und was ist mit der Nesterreinigung? Also was kommt da auf mich zu?
Also wenn man nur die Nisthilfe anbringt, also nur den ohne Schale, dann muss man das gar nicht so häufig reinigen. Die Vögel machen das schon selber. Bei den Naturnestern ist es so, dass die einfach nach einer Zeit brüchig werden und runterfallen. Ansonsten, wenn die Nester in den Winkeln zu hoch werden, dass sie gar nicht mehr reinkommen, dann würde ich schon sagen, dass man vielleicht überlegen könnte, die mal selber auszubessern, also die niedriger zu halten, damit die überhaupt noch da reingehen. Aber an sich sind die relativ pflegeleicht, würde ich sagen.
Das klingt doch sehr gut. Händelbar für uns alle im normalen landwirtschaftlichen Alltag so.
Voll. Also bei Mehlschwalben ist es nochmal anders. Vielleicht der Hinweis noch, dass man die schon hin und wieder mal sauber machen sollte, weil die eben geschlossen sind, aber ja.
Bei den Nisthilfen gibt es da eine Möglichkeit, das fördern zu lassen, weil die Rauchschwalben ja geschützt sind. Also kriegt man da irgendwie eine Unterstützung als Betrieb oder muss man das komplett selbst zahlen?
Also per se gibt es vom Staat jetzt kein Förderprogramm, wie es das vielleicht für Wiesen und Co. gibt. Was es aber schon vielerorts gibt, ist, dass die Kreisgruppen kleinere, also vom LBV zum Beispiel, haben die öfter mal Rauchschwalbenprojekte oder Schwalbenprojekte, wo dann die ehrenamtlichen Nisthilfen bauen oder auch bezahlen und die dann mit den Landwirten zusammen anbringen oder auch Beratungen durchführen, sich die Höfe sehr gerne anschauen und gucken, was man vielleicht machen kann. Das gibt es nicht bei jeder Kreisgruppe, also sehr, sehr viele, die da unterwegs sind. Oder in Oberbayern ist das tatsächlich so, dass die Geschäftsstelle von München, die bietet eben auch Nisthilfen für Mehlschwalben und Rauchschwalben an. Also auch da kann man sich immer hinwenden, wenn man zum Beispiel seinen Betrieb in Oberbayern hat.
Genau, du meintest ja auch, dass Rauchschwalben im Prinzip wahre Insektenjäger oder Fliegenfänger sind. Gibt es da auf den Biohöfen genug zu fressen?
Sehr unterschiedlich. Also im Allgäu habe ich zum Beispiel viele Höfe gehabt, die sehr aufgeräumt wirkten, also auch in anderen Gegenden auch. Ich habe das Gefühl, das kommt immer so von Hof zu Hof drauf an. Ich hatte auch schon Landwirte, die haben dann gesagt, oh, schaut voll aus und haben sich jetzt nicht geschämt, aber waren so, ja, es schaut bei uns halt immer unordentlich aus. Und meine Standardantwort ist eigentlich immer gewesen, dass es besser ist, je mehr Unordnung man hat. Also je mehr Unordnung, desto besser, weil die Schwalben eben darauf angewiesen sind, dass nicht der ganze Hof gepflastert ist, dass da noch offene Stellen sind, wo eben Lehmpfützen sind, dass auch mal hier und da Pflanzen wachsen, dass vielleicht der Garten blüht, dass man vielleicht Streuobst irgendwo hat oder einen Apfelbaum.
Wie kann ich die Rauchschwalben hier unterstützen, was Nahrungs- und Nistmaterial angeht?
In der näheren Nestumgebung, so um die 200 bis 500 Meter drumherum schaut, dass man eben eine Pfütze hat mit Lehm oder eine Lehmschale anbietet oder auch Insekten, ein gewisses Insektenangebot schafft, indem man die Insekten fördert. Also bedingt sich so ein bisschen gegenseitig, egal ob man jetzt eine Hecke anpflanzt oder was stehen lässt. Aber ich muss auch sagen, die meisten Höfe, die ich gesehen habe, die sind auch sehr schön und auch sehr artenreich. Und es gibt auch tatsächlich sehr viele Kenner unter den Landwirten und Landwirtinnen. Das war schon auch cool.
Sehr cool. Also ein kleiner Appell, den Hof lieber nicht so oft aufzuräumen, sondern auch mal ein bisschen was stehen zu lassen und sich nicht so Sorgen zu machen. Für die Rauchschwalben freuen sich auf jeden Fall. Es kann auch sein, dass die Nistplätze nicht angenommen werden. Warum kann das der Fall sein? Was kann man da vielleicht auch machen? Genau.
Das ist tatsächlich eine gute Frage, die ich leider nicht so gut beantworten kann. Also ich habe schon Höfe gesehen, da passten alle Voraussetzungen eigentlich. Da war ein Gewässer vielleicht noch in der Nähe, wo die jagen konnten. Ein gewisses Blütenangebot, es müsste genug Nahrung da gewesen sein und genug Lehmstellen und der Hof war dunkel oder hatte dunkle Ecken und trotzdem waren da keine Rauchschwalben. Also das hat auch die Landwirte teils echt getroffen. Und da bin auch ich manchmal mit meinem Latein ein bisschen am Ende. Ich glaube, das ist auch ein bisschen der Sache geschuldet, dass die immer weniger werden, dass sie es also nicht nur bei ihren Brutplätzen schwer haben, sondern auch auf ihrem Rückflug oder auf dem Weg wieder in ihr Brutgebiet. Es kann so viele Faktoren haben, die wir, glaube ich, gar nicht alle vielleicht umreißen. Ja, und bei den Nisthilfen ist es so, dass man da auch einfach Geduld mitbringen muss. Also es kann sein, dass sie sich im ersten Jahr vielleicht mal hinhocken und gucken, ob es denen so passt und im nächsten Jahr dann da ein Nest reinbauen. Es kann aber auch sein, dass sie direkt daneben ein Nest bauen, was man gar nicht gedacht hat. Also die sind sehr eigen, muss man sagen. Und ja, es ist sehr schwierig zu sagen.
Also immer ein bisschen ausprobieren und ganz beeinflussen kann man es dann im kleinsten Detail dann vielleicht doch nicht. Aber mit Nisthilfen und mit dem, was wir jetzt gerade schon angesprochen haben, können wir zumindest weitestgehend die besten Möglichkeiten schaffen. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, andersrum, das Nest wird gut angenommen, da sind Junge drin und alles läuft super, dann kann natürlich auch Kot ein Thema sein. Zum einen aufgrund der Verschmutzung, zum anderen aber auch Thema Krankheitsübertragung. Gibt es da praktische Lösungen, die das so ein bisschen eindämmen können?
Ja, gibt's. Also ich will da vielleicht zwei Sachen drauf sagen. Zum einen gibt es die Möglichkeit, das zu verhindern, dass der Kot eben auf den Boden oder auf eine gewisse Stelle kommt, die, wo man es vielleicht nicht haben möchte, sind Kotbretter. Also einfach ein stinknormales Brett, was man direkt unter der Nisthilfe oder unter dem Nest auch anbringen kann. Man sollte schauen, dass das einen gewissen Abstand hat, also dass man das vielleicht nicht direkt unterm Nest anbringt. Also es gibt auch Fälle, da funktioniert es tatsächlich, da stören die sich überhaupt nicht dran. Aber wir empfehlen einfach mit einem gewissen Abstand das Brett anzubringen, dass da auch keine Prädatoren draufgehen können und es mit einem gewissen Winkel, also so einen 45-Grad-Winkel vielleicht anbringt, dass da gar keine Tiere wie Tauben oder Katzen oder was auch immer da in die Nester kommen können, weil das kann natürlich ein gutes Sprungbrett für die sein. Also darauf sollte man achten. Aber prinzipiell ist zu dem Hygienethema zu sagen, dass es keine Vorschrift gibt, dass die Nester abgemacht werden müssen. Also es gibt keine EU-Richtlinie, auch nicht die EU-Hygienevorschrift, die besagt, dass die Rauchschwalbennester per se abgemacht werden müssen. Da kommt es immer mal wieder zu Fällen, wo dann der Prüfer oder ein Veterinär eben anweist, die abzumachen. Da würde ich immer versuchen, zum einen entweder auf eine LBV-Kreisgruppe oder sei es der NABU oder was auch immer, also sich vielleicht an jemanden zu wenden, der mit argumentieren kann, dass das eben nicht der Fall ist.
Warum würdest du sagen, gibt es diese Bedenken überhaupt mit der Krankheitsübertragung?
Ich glaube, Schwalben oder Vögel per se werden immer als sehr unrein wahrgenommen oder als Vögel, die halt Krankheitsüberträger sind. Alle Untersuchungen, die es dazu gibt, deuten eigentlich nicht darauf hin. Also es gibt zum Beispiel aus Schweden eine Untersuchung zu Salmonellen. Da gab es sogar während der Untersuchung einen Befall, also einen Schweinebestand, der befallen war mit Salmonellen, und die Rauchschwalben wurden auch getestet und die waren nicht, also hatten dieses Bakterium gar nicht, also den Erreger gar nicht. Da wird, glaube ich, schnell Schwalben oder auch Vögel im Allgemeinen mit Unreinheit zusammengenommen, und es gibt ja gute Möglichkeiten, das auch zu verhindern. Also klar, in der Milchkammer, ich kann es verstehen, dass man da vorsichtig ist, aber per se dürfen die Landwirte gar nicht und Landwirtinnen gar nicht darauf hinweisen, die Nester abzuschlagen, weil die damit zu einer Straftat auffordern. Also Schwalben sind das ganze Jahr und auch die Nester sind das ganze Jahr über geschützt. Es kommt da immer mal wieder zu, auch wenn da schon der Milchprüfring und auch das Umweltministerium da schon mal ein Statement so abgegeben hat, dass die EU-Hygienevorschrift so gar nicht verstanden werden darf, dass die per se einfach abgemacht werden müssen. Genau.
Gut zu wissen. Kommt die Kritik dann auch von Landwirtinnen oder Landwirten?
Ich habe immer das Gefühl, dass das von außen immer als viel größere Sache wahrgenommen wird, also von den Veterinären oder auch von den Nicht-Landwirten und Landwirtinnen. Also die Landwirte an sich sind meistens, sie gehen nicht mit der Hygiene lockerer um, aber die sehen die Schwalben gar nicht so als Problem an, sondern dass das von außen oftmals als unrein wahrgenommen wird.
Und wir haben ja jetzt dank dir auch gelernt, dass eher die Verschmutzung das Thema ist. Und da können eben diese Kotbretter hilfreich sein. Jetzt eher nochmal allgemein. Welche Tipps würdest du einem Landwirt geben, der Rauchschwalben bei sich fördern möchte?
Zum einen Nistmaterial anzubieten, also zu schauen, dass man offene Bodenstellen hat auf dem Hof und die gegebenenfalls auch von März bis August feucht hält, also da auch mal mit einer Gießkanne durchgeht oder den Wasserschlauch liegen lässt, oder aber eine Lehmschale aufstellen, dann zu schauen, dass ein gewisses Nahrungsangebot da ist, also dass man einen unaufgeräumten Hof hat oder eben ja ein gewisses Insektenangebot hat in der Nähe, sei es eine Hecke, sei es Blumen, sei es Streuobst oder Obstgärten, was auch immer. Was auch helfen kann, sind Leinen zu spannen. Das hatte ich vorhin noch nicht gesagt. Also einfach eine Wäscheleine oder ein Kabel oder so. Da setzen sie sich auch immer ganz gerne hin. Zum einen, um sich zu sammeln und zum anderen auch, um vorher kurz Halt zu machen und dann ins Nest zu fliegen. Und natürlich Nisthilfen auch anzubringen, wenn man denn vielleicht einen Offenstall hat und die da nicht ansiedeln. Und bei den offenen Stellen, falls es zum Beispiel kein Biobetrieb ist, natürlich ein Fenster auf Kipp zu stellen oder denen den Zugang einfach zu ermöglichen, dass die überhaupt reinkommen.
Okay, wir wären dann auch jetzt soweit erstmal mit dem Offiziellen quasi durch. Als kleine Zugabe haben wir die Weisheit der Woche. Hast du da vielleicht eine Weisheit, die du uns mitteilen möchtest, Rike, passend zum Thema?
Ja, den Spruch Maria Geburt ziehen die Schwalben fort. Also am 8. September ist Maria Geburt und dann ist auch ungefähr die Zeit, wenn die Rauchschwalben wegfliegen. Also sind die quasi Frühlingsbringer und leiten auch so ein bisschen den Herbst ein. Genau.
Sehr schön, das ist doch ein sehr guter Abschluss. Danke dir heute für den super Input fachlich und hat sehr viel Spaß gemacht mit dir.
Danke für die Einladung.
Wer mehr zum Thema Rauchschwalben wissen will, findet wie immer in den Shownotes einen Artikel aus den Naturland-Nachrichten und den Link zu einem Schwalbenhandbuch. Schick uns gerne Feedback zur Folge oder Themenwünsche an podcast@naturland-beratung.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke, dass du in dieser Folge dabei warst. Mehr über unsere Arbeit und den Podcast findest du auf unserer Webseite www.naturland-beratung.de. Falls du noch nicht Mitglied bei Naturland bist, dann könnte genau das Richtige für dich sein. Vermarktungsvorteile und das große Netzwerk aus Beraterinnen und Berater sind zwei Gründe, warum sich eine Mitgliedschaft für dich auszahlen kann. Hol dir jetzt unser kostenloses und unverbindliches Infopaket. Klicke einfach auf den Link in den Shownotes, trage kurz deine Daten ein und wir senden dir das Paket in den nächsten Tagen zu. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist. Und denk immer daran, gut beraten mit Naturland.